Den meisten, vielleicht auch allen, wird das physikalische Gesetz bekannt sein. Für jede Wirkung gibt es eine Ursache. Jeder kennt die Schwerkraft. Wenn wir etwas loslassen, fällt es nach unten. Woran die Wissenschaftler sich noch nicht ganz einig sind, ob es die Anziehungskraft ist, die nach unten zieht, oder ob es die Druckkraft ist, die von oben nach unten drückt. Aber das lassen wir mal offen. Das geht uns auch heute nicht so sehr an. Wir wollen uns um eine andere Kraft kümmern. Und da wollen wir es genauer erforschen. Für jede Wirkung gibt es eine Ursache. In unserem Leben gab es schon viele Wirkungen. Und nicht selten staunen wir, was es dazu gebracht hat. Manchmal sagen wir, kleine Ursache, große Wirkung. Auch das haben wir schon erlebt. Da ist eine Kleinigkeit passiert, aber ein großes Ergebnis, ob positiv oder negativ. Vor einer Küste, der irischen Küste, ist vor längerer Zeit ein großes Schiff untergegangen mit vielen Toten. Alle Informationen, die den Leuten zur Verfügung standen, gab es keinen Aufschluss dafür, was die Ursache für den Untergang dieses Schiffes gewesen ist. Dann schickten sie einen Taucher nach unten, um einige Dinge hochzuholen, die vielleicht wertvoll sein könnten, um die Ursache zu erforschen. Und tatsächlich, der Taucher holte den Kompass nach oben und da wurde der Kompass genauestens untersucht. Man öffnete ihn und hatte festgestellt, dass zwischen der Mechanik und dem Korpus ein kleines Metallstück dazwischen geklemmt war. Man hat sich überlegt, wie konnte es passieren, dass dieses kleine Metallstück da reinkommt. Man hat nachgeforscht und festgestellt, ein Matrose hatte die Aufgabe, diesen Kompass zu reinigen. Und beim Reinigen benutzte er ein Taschenmesser. Aber es war spitz und gerade wo er diese Mechanik aus dem Korpus entnehmen wollte, brach die Spitze ab und so klemmte es sich dort fest. Man weiß nicht, was der Matrose sich gedacht hat, aber er dachte sich wahrscheinlich, auf dieses kleine Metallstück wird es nicht drauf ankommen, mein Messer kann ich nochmal schärfen und dann ist alles gut. Aber wir wissen, wozu ein Kompass dient. Er gibt den Kurs an, er gibt die Richtung an. Und man muss sich genau nach dem Kompass orientieren. Und erst dann hat man die richtige Route und kommt ans Ziel. Aber das Schiff damals benutzte weiter diesen Kompass. Natürlich wusste weder der Kapitän noch die andere Besatzung etwas von diesem kleinen Schicksal. Und so kam dieses große Schiff von dem Kurs ab, verließ seine Route, stieß auf Felsen und ist untergegangen. Für uns eine große Tragödie. Überall, wo Menschenleben auf dem Spiel ist, ist es schlimm. Aber das war das eine Schiff. Und wir winken vielleicht und denken, irgendwann ist ein nächstes Schiff dran. Und so ist unser Menschenleben auf dem Spiel und wir leben damit. Aber auch damit kommen wir einigermaßen klar. Aber kommen wir auch damit klar, dass wir heute unterwegs sind mit unserem eigenen Lebensschiff und steuern ein Ziel an, indem wir auch nach einem Kurs Ausschau halten müssen und die Frage uns stellen müssen, befinde ich mich auf dem richtigen Kurs? Habe ich das richtige Ziel? Sind da keine Metallstücke dazwischen, die mich vom Weg abbringen könnten? Und da wollen wir uns gemeinsam eine kurze Geschichte anschauen aus dem Alten Testament, wo das Königtum eines Mannes auf dem Spiel war. Und tatsächlich, er hat dieses kleine Messerstückchen, Metallstückchen, kleine Ursache mit großer Wirkung in seinem Leben zugelassen. Und da wollen wir uns das mal ein bisschen näher anschauen. 1. Samuel Kapitel 14. Um den Hintergrund zu verstehen, müssen wir natürlich ein paar Kapitel vorher schon lesen, wo Saul zum König von Gott erwählt wurde. Und in Kapitel 15, das ist unser Kapitel, ich sagte erst 14, also Kapitel 15, da handelt es darum, dass Gott noch einmal zurückgeschaut hat auf das Volk Israel und geschaut hat, wie er das Volk aus Ägypten herausgezogen hat und wie das Volk unterwegs gewesen ist nach Kanaan. Und liebe Zuhörer, das ist unser Lebensbild. Wir sind aus Ägypten befreit worden und sind unterwegs nach unserem himmlischen Kanaan. Und unterwegs gibt es viele Hindernisse. Und so gab es auch für das Volk. Und es gab einige Länder, einige Sippen, die haben das Volk nicht durchziehen lassen und da musste das Volk große Umwege machen. Unter anderem auch Amalek, ein Volk, das sich gegen das Volk Gottes gestellt hat. Und jetzt dachte Gott daran und hat Saul, als er König wurde, und sie hatten Kämpfe in alle Richtungen, und so bekam Saul den Auftrag, gegen Amalek zu kämpfen. Gott wollte etwas da erreichen. Und da hat Saul, hier im Kapitel 15, das lesen wir da in den ersten Versen, konkrete Anweisungen bekommen, was er zu tun hat. Er sollte das Volk Amalek komplett ausrotten, vernichten, total, ohne wenn und aber keinen einzigen überlassen. Und so zog er dann in den Krieg, und dann lesen wir hier in Vers 9, aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die Lämmer und alles, was wertvoll war. Daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. Alles Vieh aber, das verachtet und schwächlich war, daran vollstreckten sie den Bann. Da geschah das Wort des Herrn zu Samuel. Hier finden wir einen zweiten Mann. Da haben wir einmal den Saul gehabt als König über das Volk Israel und auf der anderen Seite den Mann Gottes, den Samuel. Samuel, zu dem auch Gott gesprochen hatte. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung auf die nächste Seite. Oder Vers 12. Und am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Wir müssen es jetzt so vorstellen, da ist jetzt eine Zeit dazwischen gegangen, der Kampf ist vorüber, alles ist sozusagen vorbei gewesen und Samuel bekommt von Gott den Auftrag, geh und besuch Saul und sage ihm und teile ihm das mit, was ich dir sagen werde. Und am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Da wurde Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Siegeszeichen errichtet und er hat sich gewandt und ist weitergegangen und nach Gilgal hinabgekommen. Als Samuel zu Saul kam, sagte Saul zu ihm, gesegnet seist du von dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Und Samuel antwortete, was ist da für ein Blöcken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sagte, von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An den übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Da sprach Samuel zu Saul, halt ein, damit ich dir verkünde, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Und er sagte zu ihm, rede. Und Samuel sprach, wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, das Oberhaupt der Stämme Israel? Und der Herr salbte dich zum König über Israel? Und der Herr sandte dich auf den Weg und sagte, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, an Amalek und kämpfe mit ihnen, bis du sie völlig vernichtet hast. Vers 19, warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse gewesen ist? Und Saul antwortete zu Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den der Herr mir gesandt hatte. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Da sprach Samuel zu Saul und sagte, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Wir mögen jetzt über diese Geschichte denken, wie wir wollen, ob sie spannend oder interessant ist, aber eines zeigt uns diese Geschichte, dass Gott auf bestimmte Dinge Wert legt und die haben Priorität. Und das ist nun mal oberstes Gebot. Und wenn wir genau aufmerksam zugehört haben und mitgelesen haben, dann können wir es ganz schnell feststellen, worauf Gott Wert legt. Auf seine Stimme zu hören und das tun, was er uns gesagt hat. Nun, wir wollen mal das Ganze ein bisschen einteilen und der Reihe nach vorgehen. Saul geht und kämpft mit seinem Volk und sie haben einen Auftrag, Amalek völlig zu vernichten. Unterwegs oder da auch im Kampf haben sie ihre Augen geöffnet und sahen, dass es schöne Dinge gibt. Das Volk, also einige und auch den König, haben sie gepackt, aber auch dann Schafe und Rinder, wertvolle Dinge. Woran haben sie gedacht? An Schlachtopfer und dachten, jo, für den Herrn, das ist eine gute Sache. Sie haben ihren Blickwinkel von etwas abgewandt und auf andere Dinge hingelenkt. Nun, wie ging es im Herzen von Saul zu? Saul denkt, alles ist in Ordnung, bestens. Wir haben unsere Sieg errungen. Wir haben wertvolle Dinge mitnehmen können und können jetzt Gott dienen und Schlachtopfer und Brandopfer darbringen. Dann lesen wir hier in Vers 12. Und siehe, er hat sich ein Siegeszeichen errichtet und er hat sich gewandt und er ist weitergegangen nach Gilgal hinabgekommen. Und als Samuel zu ihm kam, sagte Saul zu ihm, gesegnet seist du dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Ein Mann, den Gott zum König gewählt hat, und in Kapitel 9, da lesen wir seine Erwählung. Wir kennen die Geschichte, als Saul unterwegs war, die Eselinnen zu suchen. Und er hatte den Auftrag, den Seher zu erkennen, zu finden, der ihm berichten wird, was alles folgen wird und wo er die Eselinnen zu finden hat. Und als Saul da dem Samuel begegnet, da spricht Samuel zu ihm und öffnet ihm so das Geheimnis, Gott hat mit dir etwas Großes vor. Und Saul sagt, wie ich aus dem Stamm Benjamin, ein geringes Volk unter deinem Volk, ich soll König werden? Das wollte er nicht annehmen. Und das lesen wir in Vers 17. Und Samuel sprach, wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, als Oberhaupt der Stämme Israel und der Herr salbte dich zum König über Israel? Nein, das war für Gott nicht zu gering, aus einem kleinen Volk einen großen Mann zu erwählen. Gott wollte und Gott will immer noch aus kleinen Dingen große Dinge tun. Aber nicht mit Schlachtopfer, mit Sündopfer, mit Brandopfer, mit großen Altären. Nein, mit einem ganz kleinen, einfachen, gehorsamen Herzen. Da will Gott etwas anfangen. Und wenn wir diese Geschichte jetzt weiterlesen sollten, Kapitel 15 bis Ende und dann Kapitel 16, da wo Gott dann Saul verwirft, da hat Gott sich einen anderen König erwählt. Und wir wissen, wer der Nachfolger ist, das ist der David. Aus dem Hause Isais und wir wissen, wie die Erwählung stattfand, wo Samuel da in dieses Haus kam und dachte, die Söhne Isais, einer war größer als der andere und hübscher und er dachte in seinem menschlichen Herzen, das muss er sein. Aber Gott sagte, nein, das ist er nicht. Und als alle vorüber waren, da hat er immer von Gott Nein gehört. Und Samuel war völlig verdutzt. Was ist jetzt los? Und da fragt er den Isai, hör mal, sind das alle deine Söhne oder hast du noch irgendeinen? Ja, sagt der Isai, der Jüngste, der ist auf dem Feld. Der hütet die Schafe. Welche erniedrigende Arbeit, Aufgabe. Und da hört er Samuel, lass ihn holen. Der beauftragt ihn, den Isai, lass ihn holen. Und als er dann gebracht wird, wir lesen da, klein und schön und so weiter, und dann spricht Gott zu Samuel, das ist der Mann. Und dann lesen wir da in dem Zusammenhang, das ist der Mann, wo Gott sagt, nach meinem Herzen. Was ist das Herz Gottes? Das Herz Gottes ist das, dass er von uns nicht viel verlangt und nicht viel erwartet. Ein kleines, einfaches, gehorsames Herz, woraus er ein Großes machen will. Und wenn wir die Geschichte Davids weiter betrachten sollten, dann sehen wir, wie David zu einem großen König geworden ist. Selbst den Bären konnte er beim Bart packen und ihn töten. Auch den Löwen konnte er überwinden. Und wenn wir die Geschichte genauer betrachten, selbst der Riese Goliath aus dem Philisterstamm konnte nicht gegen David standhalten, weil die Schleuder von Gott geführt wurde. Zielgenau, hundertprozentig. Und wir wissen genau, wie der Riese Goliath dann fiel und David zu ihm herbeieilen konnte und ihn dann mit seinem eigenen Schwert töten konnte. Zurück zu unserer Geschichte. Saul errichtet sich ein Siegeszeichen und denkt, es ist alles in Ordnung. Und macht dann auch fromme Sprüche. Gesegnet seist du vom Herrn, Ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Kann es sein, liebe Freunde, dass wir in unserem Leben auch ein Leben führen und Siegeszeichen erringen und sagen, alles ist in Ordnung. Wir erfüllen das Wort des Herrn, aber haben unsere Augen vom Wort Gottes völlig abgelenkt und tun irgendwelche Dinge, die von Menschen vielleicht wertvoll sind, aber letztendlich doch nicht das tun, was Gott uns gesagt hat, auf die Stimme Gottes zu hören. Und Samuel, ein aufmerksamer Zuhörer Gottes. Was höre ich da für ein Blöcken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Spätestens jetzt müsste sich Saul erschrecken und einen Herzinfarkt kriegen. Aber es geht ihm so gut mit seinen Siegeszeichen, dass er denkt, alles ist in Ordnung, bestens. Und Saul erklärt ihm dann das, was wir gelesen haben von den Amalekitern und so weiter. Er versucht, die Sache schön zu reden, sein Siegeszeichen vielleicht noch größer zu machen. Wir haben das alles da mitgenommen. Und dann lesen wir hier auch, um Brandopfer und Schlachtopfer zu bringen. Aber Samuel spricht weiter zu Saul. Und so in dieser Form, wie wir es in Deutsch vielleicht sagen würden, da sprach Samuel zu Saul, halt ein, damit ich dir verkünde, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Wir würden vielleicht sagen, stopp mal, jetzt mal langsam. Jetzt hör mal gut zu, was ich dir zu sagen habe. Und außerdem, übrigens, nicht ich habe dir etwas zu sagen, sondern das ist die Stimme Gottes, die zu mir geredet hat, was ich dir mitteilen soll. Das Schöne ist natürlich an dieser Stelle von Saul, dass er nicht gesagt hat, will ich nicht hören, kenne ich nicht, sondern dass er immer noch ein offenes Ohr hat zu hören. Und er sagt, rede. Gott redet zu uns oft und er redet zu uns die Wahrheit und er zeigt uns auch die Wahrheit und zeigt uns genau, was wir zu tun haben, dass er unser einfaches Herz, unser gehorsames Herz gebrauchen möchte für seine großen Dinge. Und Samuel sprach, wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, habe ich eben schon darauf hingewiesen, Samuel versucht, Saul jetzt hinzuweisen, Saul, was ist aus deinem Leben geworden? Die Anfänge waren gut. Du kommst aus dem geringen Stamm. Für eine große Aufgabe wurdest als erster König für das Volk Israel erwählt. Und was ist daraus geworden? Wurdest du? Hat Gott nicht dich und mich auch von irgendwo hergeholt? Und wie schlimm auch die letzte Ecke gewesen ist. Aber Gott hat dich und mich zu einem Königtum berufen, zu einem König in seinem Himmelreich, zum ewigen Leben. Und wir sind noch unterwegs. Saul hört zu und Samuel spricht zu ihm die Worte Gottes. Saul versucht sich zu rechtfertigen oder die Sache sauber darzustellen. Aber dann lesen wir hier in Vers 18, und der Herr sandte mich auf den Weg und sagte, zieh hin und vollstrecke. Ja, das ist die Botschaft gewesen. Und dann, warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist. Liebe Freunde, wir haben manchmal einen Blickwinkel, wo wir aus unserer eigenen Sicht eine Sache betrachten, aber oft nicht fragen, Herr, was sagst du dazu? Wie siehst du es in deinen Augen? Was sagt dein Wort dazu? Und wir sind in großer Gefahr, uns von dieser heutigen Gesellschaft leiten zu lassen und mit dem Strom mitzuschwimmen. Darf ich nochmal darauf hinweisen, unter dem Gesellschaftsdruck, Gruppenzwang mitzumachen. Und da beruft uns Gott da heraus, da wo wir uns befinden, und hat Großes mit dir und mit mir, mit jedem von uns vor. Und Saul antwortete zu Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Band vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Eine weitere Rechtfertigung von Saul. Hör mal, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe doch die Motive Gottes im Auge gehabt. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und wenn Gott uns bestimmte Anweisungen gibt, dann haben wir sie zu befolgen. Und nicht irgendwelche Ausreden suchen, um die Mittel zu heiligen und denken, der Zweck ist gut, alle Mittel sind heilig. Nein, so geht es bei unserem Schöpfer nicht. Dann lesen wir hier ein sehr hartes Wort, das Samuel zu Saul spricht. Und nachdem wir sehen in dieser Geschichte, wie Samuel einige Male Saul versucht, die Augen zu öffnen. Saul, was hast du getan? Und er es immer noch nicht begriffen hat. Da muss Samuel jetzt mit einer Gerichtsbotschaft ankommen und ihm mitteilen, was Gott hier oder wie Gott diese Sache sieht. Und es sieht ganz anders aus als die Sache in den Augen von Saul. Und Samuel sprach zu Saul: Hat der Herr so viel Lust an Brandopfer und Schlachtopfer, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit, mit anderen Worten, das ist Ungehorsam. Denn Ungehorsam ist eine Sünde wie Wahrsagerei oder Zauberei. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und dann teilt Samuel dem Saul die Botschaft mit, das Gericht mit, was Gott mit Saul vorhat. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein solltest. Und wenn wir dann weiterlesen, wie ich schon erst sagte, in Kapitel 16, da wird ein anderer König berufen und tatsächlich Saul verliert sein Königtum. Der große König Friedrich der Große hatte große Siege erreicht und eines Tages hat er ein großes Mahl am Abend veranstaltet. Und der Abend wurde zu lange, es ist spät geworden, aber da kam der Diener herein und machte den König nochmal aufmerksam. Da sind noch einige Unterlagen, sehr dringend und sehr wichtig, die müssen noch alle unterschrieben werden. Aber der König sagte, nein, heute nicht. Aber der Knecht wies nochmal den König darauf hin, eine eilige und wichtige Sache mit großen Folgen. Der König sagte, heute habe ich keine Lust, morgen um 4 Uhr, da wächst du mich. Und dann werde ich meine Hausaufgaben erledigen. Gut, der Knecht ist gegangen. Punkt um 4 Uhr stand der Knecht vor dem Bett des Königs und sagte, Majestät, es ist Zeit. Aber die Majestät merkte, dass er noch müde ist, drehte sich um und sagte, ich bin noch müde, ich möchte noch etwas schlafen. Aber der Knecht, der war so hartnäckig und sagte, Majestät, es ist Zeit. Wütend erhob sich der König und sagte, scher dich zum Kuckuck, ich will jetzt nicht. Aber der Knecht, der war treu seiner Aufgabe. Mit einem Ruck zieht er die Decke vom König und sagt, aufstehen. Die Aufgabe ruft. Und da merkt der König, dass der Knecht es ernst meint. Und da steht er langsam, aber sicher auf, klopft dem Knecht auf die Schulter und sagt, gut gemacht. Bleibe so. Befehl ist Befehl. Das ist ein schwaches Beispiel eines treuen Knechtes, der das ausführt, was der König ihm befohlen hat. Und möge Gott uns Gnade geben, dass wir zu solchen treuen Knechten gehören, dass wir Gottes Befehle wortgetreu ausführen. Und die Befehle Gottes sind uns in seinem Worte verankert. Wir brauchen nur noch zu gehorchen und das tun, was Gott uns gesagt hat. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Zauberei. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Hat der Herr so viel Lust an Brandopfer und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer und aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Amen. Lass uns beten.